Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Dazu begrüßt Sie heute Sören Brinkmann. Einen schönen Freitagvormittag wünsche ich. Gerade erst wurden die neuesten Zahlen veröffentlicht zur Preisentwicklung in Deutschland und in Europa. Und auf die wird ja seit einiger Zeit sehr viel genauer geschaut, als das vorher jahrelang der Fall war. Die Inflation ist eines der viel diskutierten politischen Themen unserer Zeit, spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Denn dieser Krieg und die Folgen haben vor allem Energie deutlich verteuert, sodass die Inflation immer neue Rekordwerte erreicht hat. Nun liegt die Inflation in Anführungsstrichen nur noch bei gut 6% in Deutschland, immer noch weit entfernt von den 2%, die von der Europäischen Zentralbank eigentlich als Zielmarke gesetzt sind. Aber die abstrakten Zahlen sind das eine, der ganz konkrete Lebensalltag das andere. Das merkt man beim Einkauf, vielleicht gerade jetzt bei der Urlaubsplanung kurz vor dem Sommer und natürlich beim Blick auf die Abrechnung für Gas und Strom. Und darüber wollen wir heute sprechen in dieser Sendung. Und wir fragen, wie gehen Sie mit den finanziellen Belastungen um? Welche Strategien haben Sie für sich entwickelt, um den hohen Preisen noch einigermaßen etwas entgegensetzen zu können? Und was für Wünsche kann man sich vielleicht trotzdem auch noch erfüllen? Wir möchten darüber sprechen, wie sich unser Alltag in Zeiten hoher Inflation verändert und mit unseren Gästen auch nach möglichen Lösungsansätzen suchen. Und diese Gäste möchte ich Ihnen vorstellen. Zunächst Sebastian Dulin, er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Guten Morgen, Herr Dulin.
Hallo, guten Morgen.
Und Herr Dulin ist uns aus Berlin zugeschaltet. Mir hier im Studio gegenüber sitzt Frank Wasko, Lebensmittelexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Er ist dort Teamleiter für Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit im Bereich Ernährung und Umwelt. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Wasko.
Hallo und guten Morgen.
Unser Thema heute: teurer Lebensalltag. Wie gehen Sie um mit den hohen Preisen? Und Sie können sich natürlich wieder gerne beteiligen an dieser Sendung, uns Ihre Erfahrungen schildern, ganz konkret erklären, wie Sie mit der Inflation umgehen. Fragen, wie oder wo schränken Sie sich ein? Wo haben Sie möglicherweise auch Sparpotenzial entdeckt? All das interessiert uns. Rufen Sie uns gerne an. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Und Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de und notieren Sie da gerne Ihre Telefonnummer, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen. Teurer Lebensalltag, wie gehen Sie mit den hohen Preisen um? Darüber reden wir, und die hohen Preise, die sind ja zumindest ein bisschen runtergegangen. Gerade sind die aktuellen Zahlen erschienen, ich habe es eben angesprochen. Und die scheinen ja erstmal ein bisschen Entwarnung zu geben einerseits, aber dann doch nicht so richtig. In einer Überschrift von gestern habe ich zum Beispiel gelesen, die Inflation in der Eurozone ist auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr, doch die Lebensmittelpreise bleiben unangenehm hoch. Ist die Zeit für eine Entwarnung also noch nicht gekommen oder doch? Herr Dulin, vielleicht zunächst.
Ja, also man muss das auseinanderhalten. Inflation ist ja die Veränderung der Preise zum Vorjahr, und die Preise steigen immer noch. Also es ist nicht so, dass die jetzt schon wieder fallen würden, zumindest nicht auf breiter Front. Und das heißt auch, die Preissteigerungen aus dem letzten Jahr, die sind da und die bleiben auch da erstmal. Mhm. Also wir werden wahrscheinlich gleich nochmal drüber reden. Es gibt einzelne Güter, die jetzt auch schon wieder günstiger werden, aber insgesamt ist da noch eine Inflation da.
Und es ist ja auch der Effekt, dass man jetzt eben als Vergleichsmonat dann den entsprechenden Monat 2022 hat. Und da gab es ja tatsächlich auch schon die Energiekrise. Ist das auch ein Problem, dass man sozusagen jetzt schon mit diesen hohen Zahlen vom vergangenen Jahr vergleicht?
Ja, ich würde das nicht Problem nennen, sondern das ist einfach so. Und das heißt, im vergangenen Jahr ist ja der Benzinpreis relativ schnell hochgegangen nach der Invasion Russlands in der Ukraine. Und jetzt vergleichen wir tatsächlich in der Tat mit diesem Vorjahreswert. Mhm. Und das wird in den nächsten Monaten nochmal die Zahlen auch verzerren, weil wir im vergangenen Jahr dann ja den Tankrabatt hatten und das 9-Euro-Ticket, was die Preise im letzten Jahr gesenkt hat. Und wenn ich jetzt die Preise heute damit vergleiche, dann habe ich wieder eigentlich eine Überzeichnung der Inflation dann. Also da gibt es verschiedene Verzerrungen. Aber Sie haben nach der Entwarnung gefragt. Und ich glaube, da ist es wichtig zu sehen, wo geht der Trend hin. Und da ist die Aussicht so, dass es doch deutlich besser werden dürfte in den kommenden Monaten? Wir sehen das schon bei den Erzeugerpreisen. Also bei Inflation reden wir über die Preise, die die Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt und in ihrem Leben haben. Und es gibt noch andere Preismesszahlen, zum Beispiel was bei den Fabriktoren berechnet wird. Und normalerweise, wenn sich da was tut, dann schlägt sich das mit Verzögerung auch auf die Endpreise durch. Und da sehen wir auch eine deutliche Entlastung inzwischen. Und wir sehen auch bei den Energiemärkten, dass da die Preise schon gefallen sind. Und eigentlich deutet viel darauf hin, dass in den kommenden Monaten deshalb die Inflation weiter zurückgehen wird, weil das dann ja auch wieder weitergegeben wird.
Die Prognose von Herrn Dolin, Professor für Volkswirtschaftslehre. Und Sie haben, Herr Dolin, gerade noch mal an meine Frage erinnert. Die Frage möchte ich gerne auch an Frank Wasko stellen, Lebensmittelexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Schon Zeit für eine Entwarnung?
Absolut nicht, weil Verbraucherperspektive einfach anders aussieht als nackte Zahlen. Mhm. Man muss einfach sehen, dass die Lebensmittelpreise seit spätestens Juli 2021 permanent steigen. Wir haben jetzt eine kleine Delle, die sich in den Zahlen abbildet. Aber das hat Herr Dolin ja auch schon mal gesagt, dass das Jahresvergleiche sind. Das heißt, wir gucken die letzten 12 Monate an. Was wir gerade ausblenden, sind eben die ganzen Monate vorher, seit Juli 2021. Und wenn man nicht gerade eine große Lohnerhöhung gekriegt hat, dann hat sich das auch nicht ausgeglichen. Das heißt, die Menschen haben nicht nur das Problem der letzten 12 Monate, sondern das Problem der letzten 24 Monate, um das mal so zu sagen. Und wir sehen ja auch, die Lohnabschlüsse sind nicht in der Höhe der Inflation. Das heißt, am Ende bleibt weniger im Portemonnaie. Ich sag mal, so Menschen wie Sie und ich, die relativ gut verdienen, da ist die Supermarktkasse noch einigermaßen unproblematisch. Aber wir haben ja fast 20% Haushalte, die von Armut betroffen sind, und die wissen schon nicht mehr, wo sie vorne und hinten nach dem 20. des Monats überhaupt ihre Ernährung sicherstellen sollen.
Das heißt, da wird die Inflation zu einem existenziellen Problem?
Auf alle Fälle, weil ja der Anteil der Lebensmittelausgaben bei Haushalten mit geringem Budget deutlich höher ist als bei denen, die gut verdienen.
Wir haben uns umgehört, was Sie sagen, wie Sie diese diese Preisentwicklung bei zum Beispiel Lebensmitteln empfinden, wie Sie damit umgehen. Das hat meine Kollegin getan und sie hat gefragt, wie gehen Sie mit diesen hohen Preisen um?
Also ich finde, es kommt darauf an, was man gerade kauft. Jetzt zum Beispiel im Supermarkt ist mir das natürlich total deutlich aufgefallen bei den Gurkenpreisen zum Beispiel. Da habe ich dann gesehen, als so eine Gurke irgendwie mal 2-3 Euro locker gekostet hat, da habe ich dann auch gesagt, nee, das ist mir jetzt nicht wert. Dann habe ich auch auf solche Produkte verzichtet. Also wenn die Preise dann schon so ein bisschen in die Decke steigen, wie zum Beispiel bei der Gurke, dann verzichte ich auch darauf.
Ich finde, man kann immer noch vergleichen. Und wenn man jetzt Energieversorger miteinander vergleicht, findet man auch unterschiedliche Preise. Man hat die Möglichkeit zu wechseln und sich dort auch niedrigere Preise zu sichern. Genauso tanke ich immer noch für 50 Euro pauschal. Da merke ich nichts. Ich habe jetzt letztens die Krankenversicherung gewechselt und habe dabei auch sparen können.
Ich überlege sehr wohl, was ich kaufe. Ich kaufe nicht mehr so viel. Kleidung kaufe ich auch nicht. Ich trage das, was ich schon immer getragen habe und trage es jetzt auch sehr bewusst.
Als Student muss man da auch berücksichtigen, dass ich halt auf sehr viele Angebote zurückkommen kann. Zum Beispiel mal für 3 Euro ins Kino gehen oder halt zum Beispiel Dinge wie die Campus-Tüte, wo man sehr viele Sachen einfach umsonst bekommt.
Also ich habe auf jeden Fall eine Mieterhöhung bekommen, eine kleine aber nur. Aber was mir am größten Sorgen macht, sind ja die Heizkosten. Ich weiß ja noch gar nicht, wie viel ich im Endeffekt tatsächlich zahlen werde, weil die Nebenkostenabrechnung, die kommt ja erst. Deswegen kann ich noch gar nicht so wirklich was dazu sagen, wie ich damit umgehe, weil ich weiß ja noch gar nicht, wie teuer es wird.
Man muss auf jeden Fall auf sein Geld achten. Man muss schauen, welche Produkte man kauft im Supermarkt. Vielleicht kauft man dann eben nicht die Markenprodukte, sondern die etwas günstigeren.
Tatsächlich ist es auch so, man freut sich mehr über die Angebote und denkt sich dann, oh ja, dann nehme ich halt 2 mit, anstatt nur 1 oder 3 oder so. Und dann, ja, dann hat man das dann da und dann fällt es einem gar nicht so sehr auf.
Die Energiepreise sind gestiegen und beim Einkaufen merkt man es natürlich auch. Mich betrifft das jetzt nicht so doll. Ich mache mir aber schon Gedanken, vor allen Dingen um Leute, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Ich glaube, die müssen ganz schön knapsen im Augenblick.
Meine Kollegin Johanna Müßiger hat sich umgehört und gefragt, wie gehen Sie um mit den hohen Preisen? Und ich habe Frank Wasko hier im Studio beobachten können. Sie haben bei sehr vielem genickt und wir haben hier gerade gehört, nicht alle, aber einige müssen sich sehr einschränken. Manche müssen auch genau auf die Preise achten, bis hin zur Gurke. Und ja, bei vielen Äußerungen haben Sie genickt. Deckt sich das mit dem, was Sie auch bei der Verbraucherzentrale hören?
Das deckt sich weitestgehend mit den Beschwerden, die bei uns aufschlagen, dass Lebensmittel eben extrem teuer sind. Und sich das ja nicht alleine auf die Lebensmittel bezieht, sondern das ganze Leben ist teurer geworden. Alle Rohstoffe, ob ich in den Baumarkt gehe oder ob ich Miete habe, das haben wir jetzt auch gerade gehört, oder ob ich ins Kino gehe. Im Grunde genommen gibt es ja gar keine Position mehr, wo es gerade günstiger wird. So, also deswegen gibt es natürlich bestimmte Strategien, wie kann man beim Lebensmitteleinkauf dann doch ein bisschen im Budget sparen. Und sag mal, in den letzten Monaten war es eigentlich sehr gut, wenn man sich zum Beispiel bei frischen Obst und Gemüse an den saisonalen Angeboten orientiert hat, die deutlich günstiger waren als zum Beispiel importiertes Obst und Gemüse. Und da lässt sich natürlich auch einiges sparen, wenn man gleich für mehrere Tage kocht. Also als einen Einsatz mal im Beispiel.
Wir versuchen gleich auch noch ein paar weitere Tipps zu besprechen hier in dieser Sendung. Wir wollen aber natürlich auch den Blick auf das große Ganze werfen. Politische Maßnahmen wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, den Tankrabatt aus dem vergangenen Jahr. All das hat Professor Sebastian Dulin eben schon angesprochen. Wir haben über Lohnerhöhungen das Thema schon mal ganz kurz gesprochen. Und ja, auch das ein anderes wichtiges Thema, nämlich Lebensmittelarmut, hat eben hier im Studio Frank Wasko von der Verbraucherzentrale schon angerissen. Inwieweit Menschen zum Beispiel immer mehr auf Angebote achten müssen, auf diese zurückgreifen müssen oder vielleicht auch bei der Auswahl der Lebensmittel sich ganz einschränken müssen. Alles das möchten wir besprechen. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Teurerer Alltag. Wie gehen Sie mit den hohen Preisen um? Und Sie können sich beteiligen. Ich sage noch einmal die Nummer 00800-4464-4464. 00800-4464-4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und die Grundlage, auf der wir sprechen, sind natürlich die ganz konkreten Erfahrungen, Erlebnisse, die jeder macht im Supermarkt, beim Einkauf oder auch, wenn man eine Urlaubsreise bucht, wenn man sich zum Beispiel die Heizkostenabrechnung anguckt, alles das. Oder auch neue Kleidung kaufen möchte. Das sind aber erstmal ja auch alles abstrakte Zahlen. Und deswegen möchte ich in gewisser Weise einen der Herren der Zahlen noch mit in die Runde holen. Das ist Carsten Sandhoop. Er ist Referent beim Statistischen Bundesamt. Und ja, ich habe eben schon gesagt, es sind ja gerade in dieser Woche aktuelle Zahlen vorgelegt worden. Guten Tag zunächst, Herr Sandhoop.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, diese neuen Zahlen, ich habe eben schon gefragt, ob die schon Anlass zur Entwarnung gibt. Wie würden Sie die Zahlen interpretieren, die jetzt ganz aktuell für den Mai vorgelegt wurden?
Ja, für den Mai haben wir als vorläufigen Wert 6,1% Inflationsrate. Das ist natürlich immer noch ein sehr hoher Wert. Und da kann ich mich nur meinen Vorrednern anschließen. Das ist keineswegs schon irgendwie Normalität, sondern eben noch ein sehr hoher Wert.
Ja. Ein langsamer, aber stetiger Trend nach unten. Was würden Sie sagen?
Ja, wir als Statistisches Bundesamt geben da keine Prognosen, wie es jetzt weitergeht, ab. Insofern ja, können wir das natürlich einordnen, was gerade passiert und auch was passiert ist. Auf jeden Fall, wenn man in die letzten Monate schaut, da waren die Inflationsraten höher und jetzt ist es schon, also April waren es 7,2%, jetzt sind wir bei 6,1. Also in die Vergangenheit betrachtet, das ist auf jeden Fall ein Trend nach unten.
Ob sich der fortschreiben wird, das werden wir dann sehen. Aber wir wollen, weil wir eben auch diese Zahlen als Grundlage ganz oft haben, die Zahlen, die Inflationswerte sind ja auch ganz oft die Grundlage für politische Entscheidungen, zunächst einmal auch darauf schauen, wie die sich überhaupt berechnen. Herr Sandhoop, vielleicht könnten Sie das einmal erklären.
Ja, sehr gerne. Der Verbraucherpreisindex, das ist ja der Index, aus dem sich dann die Inflationsrate auch ableitet. Und der misst eben monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Das ist also das ist das Ziel des Verbraucherpreisindex. Und die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat, das ist dann die Inflationsrate, die wir jetzt monatlich sozusagen betrachten. Das wurde ja auch schon ein bisschen problematisiert. Das ist halt der Index. Wenn man sich auch den Index anschaut, dann hat er so einen Verlauf, der auch, der noch viel mehr Informationen enthält praktisch als diese punktuelle Betrachtung mit der Inflationsrate. Aber jetzt grundsätzlich, wie gehen wir vor? Wir haben den sogenannten Warenkorb, diesen Begriff verwenden wir sehr gerne, weil der plastisch macht, dass wir viele, viele Güterarten einfach beobachten. Also alles das, was relevant ist eben für die privaten Haushalte.
Das ist nicht nur der Warenkorb im Supermarkt sozusagen, sondern da fließt auch Miete, Ähnliches mit ein.
Genau, das ist sozusagen hier natürlich nicht wörtlich gemeint, sondern da fließt alles Mögliche ein an Waren und Dienstleistungen, was die privaten Haushalte eben konsumieren für Konsumzwecke. Also Waren, Dienstleistungen, da ist die Miete drin, Strom, Benzin, natürlich auch die Nahrungsmittel, aber eben ja sozusagen alles, was relevant ist. Und wie relevant das ist für den privaten Konsum, das legen wir in dem sogenannten Wägungsschema fest, beziehungsweise das Wägungsschema reflektiert natürlich das, was wirklich relevant ist, gemäß eben weiteren Daten, die wir dafür verwenden. Damit wird eben sichergestellt, dass das, wofür die Haushalte viel Geld ausgeben, eben auch mit einem stärkeren Gewicht in die Inflationsrate eingeht als das, wofür die Haushalte weniger Geld ausgeben. Also beispielsweise für Nahrungsmittel. Nahrungsmittel haben ein hohes Gewicht und Bekleidung ein etwas geringeres. Und das wird dann sehr ausdifferenziert für die verschiedenen Hunderte von Güterarten, die wir da haben. Mhm.
Nun wurde im vergangenen Jahr in der Folge des russischen Angriffskriegs viel über die Energiekrise gesprochen. Zum anderen sehen wir auch, dass gerade die Lebensmittelpreise in den letzten Monaten zu einem großen Problem geworden sind für viele Haushalte. Sind das die beiden Kernpunkte oder die beiden Kernprodukte in Anführungsstrichen, die die Inflation jetzt auch richtig treiben? Das heißt Energie auf der einen Seite, Lebensmittel auf der anderen Seite?
Das war zuletzt so. Also Energie und Nahrungsmittel waren die großen Treiber. Bei der Energie hat sich das allerdings jetzt umgekehrt eher. Wir sind da seit März schon, ist praktisch der Anstieg der Energiepreise unterhalb der Inflationsrate insgesamt. Mhm. Das heißt, die Energie dämpft zurzeit sogar die Inflationsrate. Bei den Nahrungsmitteln ist es noch so, dass wir da noch weit drüber sind über der allgemeinen Inflationsrate. Nach den vorläufigen Ergebnissen für Mai sind wir bei den Nahrungsmitteln jetzt bei 14,9%. War aber auch schon deutlich über 20%, aber wir sind eben da immer noch weit höher.
Wobei die hohen Preise insbesondere bei der Energie ja tatsächlich auch viele weitere Preissteigerungen dann nach sich gezogen haben. Ist das richtig?
Das hat natürlich großen Einfluss auf ganz verschiedene Bereiche, die wir auch im Warenkorb haben und Güterarten. Aber die Energie an sich, also die Energieträger wie Strom, Gas, Kraftstoffe, wenn man alles zusammen gewichtet, es gibt ja auch noch sehr unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der Energie, aber gerade die Kraftstoffe und das leichte Heizöl, das sind so Schwergewichte, die sind jetzt eben auch schon im Vorjahresvergleich sozusagen negativ. Das hängt aber auch damit zusammen, wie auch schon thematisiert wurde, eben damit, dass vor über einem Jahr die Preise da schon stark angestiegen sind, eben im Zuge des Kriegsbeginns. Und so vergleichen wir da jetzt eben schon mit einem Niveau, das schon sehr hoch ist. Und wir reden davon Basiseffekt, wenn sozusagen die Inflationsrate aktuell stark von dem beeinflusst ist, was eigentlich vor einem Jahr passiert ist.
Könnte es denn zum Beispiel auch einen längerfristigen Vergleich dann geben, über viele Jahre hinweg, um das ein bisschen abzufedern, sozusagen diesen Effekt?
Also wir bieten natürlich auf unserer Website lange Reihen auch an, wo man sich das alles anschauen kann. Da ist jeder auch natürlich herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Und wir haben da eine sehr umfangreiche Datenbank, Genesis Online, aber auch auf unseren Seiten für die Preisstatistik direkt findet man da umfangreiche Informationen. Und das macht auf jeden Fall Sinn, sich da den Preisverlauf über eine längere Zeit auch anzuschauen, eben um auch das, was schon erwähnt wurde, zu sehen, ne? Wie ist es im Vergleich vor zwei Jahren oder wie war es vor drei Jahren? Das kann man sich alles anschauen. Mhm. Und was auch noch ein sehr interessantes Tool ist, sage ich mal, was wir auch anbieten, ist der persönliche Inflationsrechner, wo man sich auch wo man berücksichtigen kann, dass man eben wahrscheinlich nicht der absolut typische Haushalt ist. Das kam ja auch in diesen Beiträgen von den Bürgern auf der Straße sozusagen rüber. Jeder ist ein Individuum und jeder gibt sein Geld unterschiedlich aus und hat unterschiedliche Ausgabestrategien.
Das gewichtet kann man sozusagen, eben, was man selbst ausgibt.
Genau, da haben wir auf unserer Website so ein Tool unter destatis.de/Inflationsrechner. Da kann man praktisch sein persönliches Ausgabeverhalten eingeben und dann schauen, wie stark meine persönliche Inflationsrate da von der amtlichen abweichen würde.
Alles nachzuschauen und nachzuschlagen beim Statistischen Bundesamt. Vielen Dank, Carsten Santob, Referent dort beim Statistischen Bundesamt, für diese Erklärungen, für auch diese Hinweise. Wir wollten ein bisschen zumindest einen kleinen Einblick geben, wie sich die Inflationsrate berechnet. Es sind natürlich erstmal die abstrakten Zahlen. Was aus diesen abstrakten Zahlen wird oder beziehungsweise was von diesen abstrakten Zahlen hängen bleibt, sind ganz konkret die Preise, die zum Beispiel die Einkäufer, die Konsumenten im Supermarkt zu bezahlen haben und an den Preisschildern ablesen können. Ich habe eben schon Herrn Santob gefragt nach der Energie. Die Frage auch nochmal an Sebastian Dolin, Professor für Volkswirtschaftslehre. Vielleicht ganz kurz noch vor den Nachrichten. Die Energie, ist das wirklich jetzt das große Problem gewesen, die sich dann durch den Rest der Wirtschaft gefressen hat?
Ja, das kann man so sagen. Also zwei große Faktoren, einmal Energiepreise und dann die Preise für Agrarrohstoffe, weil die Ukraine und Russland eben große Exporteure waren von Weizen zum Beispiel. Und auch das ist teurer geworden. Und Energie steckt eigentlich überall drin. Das liegt einmal daran, dass überall Sachen transportiert werden müssen. Aber auch, selbst wir haben eben über Gurken geredet, Gewächshäuser werden mit Erdgas beheizt. Und wenn das Erdgas sehr teuer ist, Dann schlägt sich das auch ganz konkret in der Gurke nieder.
Genau. So viel zu den abstrakten Zahlen. Wir sind aber ganz gespannt auch auf Ihre Schilderungen, wie Sie mit der Inflation umgehen. Und Sie können uns weiterhin anrufen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und gleich nach den Nachrichten um 10.30 Uhr diskutieren wir hier weiter in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Teurer Alltag, wie gehen Sie mit den hohen Preisen um? Darüber reden wir heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon weiter Sören Brinkmann. Und ich möchte noch einmal die Gäste dieser Sendung begrüßen. Zum einen Sebastian Dolin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Und Frank Wasko, Lebensmittelexperte der Verbraucherzentrale NRW. Noch einmal guten Morgen an Sie und ich möchte noch einige Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen, die sich schon reichlich gemeldet haben bei uns. Zum einen Herr Reinhardt aus Berlin. Er schreibt uns, mein Umgang mit den höheren Preisen ist Sparsamkeit. Das wirkt so sehr, dass ich mit der Inflation mehr Geld auf dem Konto habe als je zuvor. Das zeigt, wie maßlos ich vorher mit meinem Geld umgegangen bin und wie ich nun mit einem besseren Bewusstsein für Geld besser damit klarkomme. Also auch das kann tatsächlich ein Ergebnis sein, wie wir von Herrn Reinhardt hören. Dass er nun mehr Geld auf dem Konto hat, schreibt uns Herr Bock aus Hamburg nicht. Stattdessen schreibt er uns, wo er sich einschränkt, nun in Zeiten der hohen Inflation. Unter anderem keine Brötchen mehr beim Bäcker, die er kauft. Keine Eiskugel an der Eisdiele so zwischendurch. Viel Preisvergleich bei Grundnahrungsmitteln. Und er schreibt auch, was mir zu teuer erscheint, kaufe ich nicht. Eine weitere Mail, die uns erreicht hat von Frau Patzlaff, ist, darin ist Folgendes zu lesen. Ich finde, die Preise haben sich im Lebensmittelbereich normalisiert. Die Milch war doch viel zu preiswert. Und wenn Gemüse und Obst außerhalb der Saison dreimal so teuer ist wie normal, ist das auch gut. Außerdem schreibt sie, wir haben seit der Inflation nur noch einen halb so vollen Kühlschrank und werfen viel weniger Lebensmittel weg. Das schreibt Frau Patzlaff. Und sie erwähnt unter anderem ja zum Beispiel die Milch, die lange Zeit unter anderem ja durch Preisdumping, kann man sagen, sehr günstig war. Dagegen haben Bauern wirklich jahrelang profitiert. Nun könnte man ja sagen, ist es doch eigentlich ganz gut, wenn Milch einen faireren Preis hat. Zumindest dann, wenn das Geld auch bei den Bauern ankommt, oder? Herr Wasko von der Verbraucherzentrale.
Ja, in der Vergangenheit war es eben so, dass die Bauern eben gerade nicht profitiert haben. Die Preise waren so niedrig, dass in vielen Bereichen der Milcherzeugung die Produktionskosten nicht gedeckt werden konnten. Und wir hatten jetzt so über die letzten 12 Monate einen sehr, sehr hohen Milchpreis, der auch historisch hoch war, der auch die Bauern in die Lage versetzte, tatsächlich mal Gewinne zu erzielen. Aber seit Jahresanfang gehen die Preise wieder sehr, sehr stark zurück. Wir sind also jetzt schon wieder in einem Minusbereich. Sie sehen, wie stark Preise auf- und niedergehen. Das schlägt sich nicht immer so direkt in den Supermarktpreisen nieder. Wir erleben jetzt gerade, dass Butter günstiger wird. Das ist eindeutig. Da gibt es einen großen Sprung. Und wir erwarten eigentlich auch, dass Milchprodukte in den nächsten Monaten für die Verbraucherinnen günstiger werden.
Ich würde gerne Frau Lange ansprechen, die uns aus Berlin angerufen hat und die sich auch genau mit diesem Thema Lebensmittelpreise beschäftigt. Das geht sie sehr etwas an. Frau Lange, guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Ich wollte nur sagen, also was mache ich mit den Preisen? Ich zahle sie, es bleibt mir nichts anderes übrig, weil die Sachen, die ich kaufe, sind eigentlich immer die gleichen. Toastbrot, sage ich mal, Marmelade und Quark, halt auch ein Milchprodukt. Und da erlebe ich Preise oder sehe ich Preise von 30-100%, die höher sind als früher. Quark zum Beispiel hat sonst 55 Cent gekostet, jetzt kostet es 1,09 €. Und meine Frage ist, also, oder meine Idee war dann, ach gut, wenn es hier so teuer geworden ist, dann gehe ich halt in den anderen Supermarkt und oh Wunder, da finde ich die gleichen Preise. Und das fiel mir auf, ja. Die Marmelade kostet auf einmal überall 1,79 €, die sonst 1,09 € gekostet hat. Mhm. Wie funktioniert das oder warum ist das so, dass ich habe das Gefühl, dass die großen Supermarktketten, dass die sich absprechen oder gucken, wie sind die Preise beim anderen und dass sie dann genauso hoch ansetzen. Das hätte ich gerne mal gewusst.
Ja, Frau Lange, bleiben Sie gerne in der Leitung. Ich würde gerne zunächst Herrn Vasco noch einmal ansprechen, danach Herrn Dolin. Ist das ein großes Problem, dass die Supermarktketten sich da so absprechen, dass eigentlich dann doch die Preise überall vergleichbar hoch sind?
Ja, man kann auf alle Fälle feststellen erstmal, dass alle Lebensmittel teurer geworden sind. So, also diese Ausweichstrategien, die wir früher hatten, dann wurden Milchprodukte teurer. Gut, bin ich zum anderen Anbieter gegangen, da habe ich dann meistens noch ein günstigeres Milchprodukt gekriegt. Das funktioniert alles nicht mehr, so, weil insgesamt das ganze Sortiment teurer geworden ist. Wenn wir uns die Preise im Einzelnen angucken, und dafür machen wir ja auch regelmäßig Marktchecks, das heißt, wir gehen in die Supermärkte und Discounter, gucken uns die Preisentwicklungen an, dann stellen wir fest, dass es für bestimmte Lebensmittel durchaus Preiserhöhungen gibt, die nicht nachvollziehbar sind. Auch wenn man berücksichtigt, dass die Energiepreise gestiegen sind. Auch wenn man berücksichtigt, dass wir Ukraine-Krise haben. Auch, dass wir vielleicht gestörte Lieferketten haben. Da würden wir sagen, da gibt es auch sogenannte Gewinnmitnahmen. Wo die genau liegen, wissen wir nicht, weil wir kennen oft die Preise in der Landwirtschaft, die also die Bauern bekommen. Wir kennen auch die Preise in den Supermärkten, aber zwischen ist eine Blackbox, wie sich Preise generieren, wie die verhandelt werden.
Das ist nicht transparent.
Genau, ja. Das weiß keiner und das ist genau das große Problem.
Und es gibt ja gerade, wenn wir auf den Lebensmittelbereich schauen, wirklich auch nur noch eine kleine Anzahl von großen Unternehmen, die im Grunde den Markt beherrschen. Wenn wir an Aldi denken, Lidl, Rewe, Edeka, Sebastian Dolin, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre. Funktioniert da der Markt auch nicht mehr?
Ich glaube, so kann man das nicht sagen. Und ich würde auch gerne nochmal auf diese Frage zurückkommen, ob sich die großen Händler absprechen. Absprechen dürfen die sich nicht. Es passiert manchmal trotzdem, dass sich Unternehmen absprechen, aber dann ist das ein Fall für das Kartellamt. Mhm. Aber die müssen sich ja gar nicht abstimmen, sondern wenn die feststellen, dass ihre Einkaufspreise gestiegen sind, dann und gleichzeitig sehen, dass beim Konkurrenten, also wenn Lidl sieht, dass bei Aldi jetzt die Milch teurer ist, dann setzen sie auch den Preis hoch. Das heißt, es sieht abgestimmt aus, aber es ist vielleicht einfach nur, weil es nur eine Handvoll von Anbietern gibt oder eine Handvoll von großen Ketten gibt, dass die einfach gucken, was die anderen machen. Und die wissen eben, dass die Kundinnen und Kunden auf bestimmte Produkte achten und bemühen sich dann halt da nicht teurer zu sein als die Konkurrenten.
Aber sehen Sie das Problem auch, dass es da eben die Gewinnmitnahmen gibt, wenn Preise so erhöht werden, dass es eigentlich zum Beispiel durch die gestiegenen Erzeugerpreise, durch die gestiegenen Energiekosten gar nicht zu rechtfertigen ist?
Also wir haben auch den Verdacht, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo es diese Gewinnmitnahmen gibt. Wir wissen auch nicht genau, wo das ist und wir wissen auch noch nicht mal genau, in welchem Sektor das ist, weil zumindest für den aktuellen Rand, also für die Daten der letzten 2 Vierteljahre oder so, sind die Zahlen für Handel, Großhandel, Einzelhandel, Gastgewerbe und Verkehr zusammengeworfen. Und also es ist noch nicht differenziert, das macht das Statistische Bundesamt dann später. Das heißt, aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung können wir dann nur sehen, dass da offensichtlich die Stückgewinne gestiegen sind. Wir wissen aber nicht genau, wo. Gleichzeitig hören wir von einigen der Lebensmittelketten, dass die sagen, naja, ihnen geht's doch nicht so gut und so weiter. Aber wir wissen es eben nicht, weil gerade in Deutschland eine Reihe von diesen Lebensmittelketten keine öffentlich gehandelten Unternehmen sind. Das sind Unternehmen im Privatbesitz und die müssen auch nicht ihre Bilanzen veröffentlichen. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob die jetzt vielleicht mehr oder weniger Gewinne machen. Mhm. Aber der Verdacht bleibt schon und ich glaube, es gibt schon Indizien, dass manche Sachen deutlich teurer geworden sind, als es notwendig gewesen wäre.
Der Verdacht,
ja. Noch einen Satz zu den Milchprodukten sagen, weil das ist etwas, was ich vorher nicht gewusst habe, vor dieser Inflation. Die Molkereien verbrauchen wahnsinnig viel Energie und sehr viel Erdgas. Also bei der Trennung von Milch und Milchfett und der Weiterverarbeitung, das ist relativ energieintensiv. Und das heißt, da schlägt sich einerseits der höhere Futtermittelpreis durch und der höhere Düngemittelpreis, aber eben auch der höhere Energiepreis. Da ist auch die Hoffnung, dass es da zu einer Entspannung kommt in den nächsten Monaten.
Mhm. Und die Frage von Absprachen möglicherweise, die Sie jetzt auch thematisiert haben, das ist dann natürlich auch ein politisches Thema, letztendlich auch eine Frage möglicherweise dann irgendwann der Regulierung. Ein Thema, das wir auch hier mit besprechen möchten. Wir möchten aber auch ganz konkret den Blick auf den Lebensalltag werfen. Und deswegen gehe ich nochmal zurück zu Frau Lange in Berlin, die uns aus Berlin angerufen hat. Wie ist es denn, wenn Sie jetzt feststellen, es bringt mir gar nichts, zum Supermarkt 2 Straßen weiter zu gehen? Da sind die Preise genauso. Wie schränken Sie sich dann ein? Oder müssen Sie sich so einschränken, dass Sie eben weniger kaufen?
Ich habe immer wenig gekauft, immer so viel, wie ich brauche. Ich habe immer drauf geachtet. Von daher ist es für mich vollkommen egal. Ja.
Wobei das klingt dann so, als ob Sie auch gar kein großes Sparpotenzial dann da haben, oder?
Nein, ich kann nirgendwo sparen, nein.
Mhm.
Weil ich kaufe also immer eigentlich immer günstige Dinge. Und ich meine, das, was ich gerne esse zum Frühstück, weil ich kann nichts anderes essen. Ja, ich kann das Brot mit Butter essen, aber ich habe halt auch gerne ein Stück Käse da drauf oder Marmelade.
Mhm.
Und ich muss mich auch nicht einschränken. Ich habe das Glück, ich zahle wenig Miete. Ich zahle knapp 25% von meinem Einkommen Miete oder von meiner Rente, besser gesagt. Ja. Und das ist mir relativ egal. Aber es ärgert mich natürlich trotzdem. Die Sachen, die ich sonst so eingekauft habe, für die habe ich sonst 11 Euro gezahlt immer. Jetzt zahle ich 18 oder 19. Ja. Also ich meine, ich weiß, dass das alles teurer wird. Und zu Anfang habe ich mich geärgert, habe das boykottiert 2-3 Wochen. Und dann habe ich doch gekauft, weil irgendwann muss ich ja essen.
Mhm. Frau Lange, vielen Dank für Ihren Anruf. Danke, dass Sie sich beteiligen an unserer Sendung und Sie haben die Miete angesprochen. Das ist natürlich, wir haben jetzt sehr viel über sowohl Energie als auch Lebensmittel gesprochen, aber natürlich spielt auch die Miete bei der Inflation eine enorme Rolle. Und ich würde gerne noch einen weiteren Hörer mit in die Runde holen. Herr Müller hat uns angerufen aus Welzheim. Guten Morgen, Herr Müller.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank fürs Reinnehmen. Ich möchte vorneweg eine Erläuterung zum besseren Verständnis. Ich bin ein sogenannter Bürgergeldempfänger und muss immer sparen.
Mhm.
Und da ja nun, es wurde gerade besprochen, dass die Kühlprodukte teuer wären. Und mein Laden hat Folgendes. Bevor das MHD abläuft, Mindesthaltbarkeitsdatum, gibt's darauf 30% Rabatt.
Mhm.
Also bevor das Produkt abläuft, gibt es 30% Rabatt. Und wenn es mir schmeckt und ich kaufe ich jedes Produkt in jede Menge im Kühlregal und gefriere die Teile dann ein.
Mhm.
Das heißt, genau, und ich bin mir sicher, wenn ich die 30% an der Kasse bekomme, das ist so ein roter Kleber drauf, 30%, wenn ich die 30% an der Kasse bekomme, habe ich auf alle Fälle gespart.
Ist das denn eine Strategie, die Sie sich jetzt angewöhnt
absolut,
haben in Zeiten absolut. Der hohen Inflation?
Mhm. Ja, das hatte ich schon immer gemacht. Aber nachdem jetzt diese Inflation war und meine Umstände, hatte ich sehr, früher war es so, ich hatte oft bloß 1 oder 2 von den 30% Produkte gekauft. Und wenn ich jetzt 6 oder 7 oder 8 Stück bekomme, kaufe ich alle und gefriere sie ein, also im Gefrierschrank.
Herr Müller, vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben. Das ist also eine Art des Sparens, eine mögliche Einsparung, gerade auch in Zeiten der hohen Inflation, aber nicht nur, wie Herr Müller uns erklärt hat. Ich würde gerne noch einmal Herrn Dolin ansprechen, Professor für Volkswirtschaftslehre und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Wenn wir uns die unterschiedlichen Bereiche angucken, Lebensmittel, Energie, wie gesagt, das haben wir jetzt ausführlicher besprochen. Es gibt ja viele andere Bereiche, in denen die Inflation zuschlägt. Seit vielen Jahren schon werden die Mieten immer teurer. Es gibt aber auch natürlich Preissteigerungen bei der Elektronik, bei Einrichtungsgegenständen, bei den Konsumgütern. Gibt es da Bereiche, in denen die Inflation besser zu verkraften ist und in denen sie weniger gut zu verkraften ist?
Ja, ich würde sagen, bei den Grundbedürfnissen ist sie weniger gut zu verkraften. Und das macht diese aktuelle Inflation so problematisch. Also wir haben eben schon gehört,
weil das genau diese Bereiche sind.
Genau, Haushaltsenergie und Lebensmittel, die sind ja massiv teurer geworden über die letzten zwei Jahre. Und das ist besonders deshalb problematisch. Einerseits, man kann das nicht umgehen. Also man kann da ein bisschen sparen natürlich, aber man braucht diese Dinge. Das ist vielleicht was anderes als ein Zweitfernseher. Ja, da kann ich vielleicht überlegen, den brauche ich vielleicht gar nicht. Und das zweite Problem ist, dass Haushalte mit geringen Einkommen einen größeren Anteil ihres Einkommens für diese Dinge ausgeben müssen. Also darum ist diese Inflation, wir haben es, glaube ich, bei einigen der Hörerinnen und Hörer jetzt schon gehört, bei Haushalten mit geringen Einkommen ist die einfach stärker oder wirkt sie stärker.
Das heißt, weil anteilsmäßig ohnehin ein großer Teil für diese lebensnotwendigen Sachen drauf
geht. Genau. Also nehmen Sie eine Familie, wir machen jeden Monat so eine Rechnung, wo wir verschiedene Haushaltstypen uns angucken und mit eigentlich der Methodik, die auch das Statistische Bundesamt für alle Haushalte nimmt, für diese Haushalte die Inflationsraten berechnen. Und da haben wir zum Beispiel eine vierköpfige Familie drin, zwei Eltern, zwei Kinder, so 2.500 Euro Nettoeinkommen pro Monat, knapp über der Transfergrenze. Und lange Zeit waren die einfach am stärksten von der Inflation betroffen. Also die hatten Inflationsraten von knapp 10% zu schultern, während der gut verdienende Single nur Inflationsraten von 6,5% hatte. Mhm. Und das liegt einfach daran, kann man sich ja vorstellen, die müssen halt Kalorien kaufen, sozusagen Essen kaufen, und die müssen ihre Wohnung irgendwie ein bisschen heizen. Und das geht bei so geringen Einkommen, das nimmt dann einfach einen großen Anteil weg. Und wenn jetzt gerade diese Sachen so viel teurer werden, und ich erinnere nur mal daran, wir hatten zeitweise im März Nahrungsmittelinflation von über 20%, dann sind die besonders hart getroffen.
Sie haben jetzt, oder wir sind jetzt gerade auch bei, insbesondere bei der Gruppe der ärmeren Menschen, der unteren Einkommensgruppen, und eine Hörerin hat uns geschrieben, um insbesondere auch nochmal auf diese Gruppe hinzuweisen, gerade mit dem Stichwort Lebensmittel- oder Ernährungsarmut. Frank Wasko, was muss man sich darunter vorstellen, Ernährungsarmut?
Ja, Ernährungsarmut ist halt materielle Armut. Das heißt, man kann sich Lebensmittel nicht mehr leisten, um sich gesund und nachhaltig zu ernähren. Und wenn man sich zum Beispiel den Anteil des Bürgergeldes für Ernährung anschaut, dann sind das am Tag 5,70 Euro. Dafür kann man sich, wenn Sie wissen, um ins Café gehen und sich eine Tasse Kaffee kaufen, dann kostet das halt 2,50, 3 Euro. Ja. Also erstens ist eine materielle Sicherstellung damit gar nicht mehr gegeben, und von gesund und nachhaltig brauchen wir auch nicht sprechen. Aber diese Ansprüche stellt die Gesellschaft ja oder auch die Politik zukünftig. Wir arbeiten ja gerade an einer bundesweiten Ernährungsstrategie, und deswegen muss auch Ernährungsarmut da ein großer Teil dieser Ernährung Strategie sein, weil wir sonst diese Menschen alle abhängen. Mhm. Und was vielleicht eine schlimme Folge da insbesondere von ist, dass es ja nicht nur der materielle Mangel ist, also ich zu wenig Geld habe für Lebensmittel, sondern die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, sich mit Freunden zu treffen, mit Bekannten, mal einen Kaffee trinken zu gehen, all das fällt ja weg.
Für das ist dann gar kein Geld mehr da, wenn das man ohnehin Geld mehr schon knapp so muss beim Nötigsten. Ja. Mhm. Nochmal an Herrn Dolin gefragt, um auch auf die politische Ebene noch einmal zu kommen. Wie lässt sich denn dem entgegenwirken? Anders als, oder gibt es da als einzige Maßnahme dann nur Transferleistungen, also staatliche Hilfe, oder gibt es andere Möglichkeiten? Gerade wenn Sie ansprechen, dass einfach die ärmeren Einkommensgruppen so besonders stark betroffen sind von der Inflation.
Also es gibt ja ein paar Maßnahmen, die auch getroffen worden sind, die nicht nur Transferleistungen sind. Also wir haben relativ viele Transferleistungen gesehen im vergangenen Jahr, Energiepauschale, dann gab es einen Kinderbonus und so weiter. Aber wir haben eben auch die Preisbremsen bei Gas und Strom gesehen. Also da hat ja die Bundesregierung solche Preisbremsen für einen Grundverbrauch von dieser Energie auf den Weg gebracht. Und die wirken natürlich auch, die federn da auch einiges ab. Jetzt muss man auch sagen, bei den Transferempfängern, also denen, die Bürgergeld bekommen, wo die sind ja, das sind ja die Kosten der Unterkunft werden übernommen. Das heißt, bei denen ist es nochmal eine etwas andere Situation, weil sich die Heizkosten bei denen nicht direkt niederschlagen. Das ist ein durchlaufender Posten, das wird übernommen von...
Das heißt, da hat man mit den hohen Kosten oder den gestiegenen Preisen für Lebensmittel zu kämpfen, genau. Aber eben nicht mit der Energie.
Nicht mit der Energie. Und das heißt, die waren im letzten Jahr interessanterweise nicht ganz so stark betroffen wie die Haushalte, die knapp darüber waren, also die das gerade nicht mehr bekommen haben und die das aus eigener Tasche zahlen mussten. Und für die Haushalte hat jetzt eben die Energiepreisbremse da gewirkt. Und wir haben auch eine neue Studie gemacht, die ist gerade gestern rausgekommen, wo wir nochmal verschiedene Haushalte angeguckt haben, wie sind die Löhne gestiegen und wie sind die Preise gestiegen und auch wie haben sich die Steuer- und Abgaben entwickelt. Und da gab es zwei Haushalte, die jetzt gar nicht so viel Verlust hatten an Kaufkraft. Und das fanden wir sehr interessant. Einmal jemand, der Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet. Wir hatten da eine ziemlich deutliche Erhöhung im vergangenen Jahr und die war so deutlich, dass jetzt selbst immer noch was übrig geblieben ist, trotz der höheren Inflation. Und Menschen, die sogenannte Midi-Jobs haben, also die mehr als einen Minijob haben, aber meinetwegen Teilzeit arbeiten und dann in diesem Bereich zwischen Minijob und normalem Job sind, weil da ist diese, da werden die Sozialabgaben nicht vollständig fällig und das hat man verschoben und das ist jetzt eine breitere Phase. Das heißt, da zahlen die Leute jetzt einfach weniger Sozialabgaben und auch bei denen hat das geholfen, diesen Inflationsschock irgendwie so ein bisschen abzufedern.
Sagt Sebastian Dolin, Professor für Volkswirtschaftslehre, und während Sie gesprochen haben, habe ich mir jetzt noch eine andere E-Mail hervorgezogen, weil es in der genau auch darum geht, inwieweit Entlastungen und Maßnahmen der Politik auch tatsächlich geholfen haben und auch Leistungen, sozialstaatliche Leistungen. Da schreibt uns Frau Welker: Ich bin alleinerziehende Mutter von 4 Kindern und arbeite als Erzieherin. Der Wocheneinkauf ist viel teurer geworden, was aber bei mir durch das gestiegene Kindergeld und Wohngeld ausgeglichen wird. Das neue Deutschland-Ticket senkt ebenfalls die Kosten, in diesem Fall dann für ihren Berufsweg. Und sie schreibt außerdem noch: Dank der Gewerkschaft Verdi, also ein Dank dorthin aus ihrer Sicht, dank Verdi gibt es auch schrittweise Lohnerhöhungen in erheblichem Ausmaß, sodass ich mit meiner Familie trotz Inflation finanziell besser aufgestellt bin als vorher. Das Stichwort Lohnentwicklung, das nehme ich nochmal hier auch auf meine Stichwortliste mit drauf, denn gerade darüber müssen wir ja auch reden, ob es möglicherweise langfristig auch Lohneinbußen, Reallohneinbußen gibt oder inwieweit die Lohnentwicklung da eine Rolle spielt. Das Stichwort Lohnpreisspirale fällt auch oft. Ich möchte aber zunächst einmal noch eine weitere Hörerin mit in unsere Sendung holen, und zwar Frau Kortlang. Sie hat uns aus Berlin ebenfalls angerufen und sie kann uns schildern, wie sie den teureren Lebensalltag wahrnimmt, was sie tut, um möglicherweise auch Einsparpotenzial zu entdecken. Guten Tag, Frau Kortlang.
Ja, schönen guten Morgen, sage ich einfach nochmal in die Runde. Schönen Dank, dass ich mit reingenommen worden bin. Also das, was ich geschildert hatte, betraf eigentlich ein Phänomen, was es hier in der Stadt gibt. Und das klingt etwas merkwürdig vielleicht, tut es für mich auch, aber neben all dem Richtigen, was gesagt worden ist, was nur Geld anbetrifft, gibt es eben auch noch einen ökologischen Aspekt zu Dingen, die Ware geworden sind und wo das Verfallsdatum einfach auch nahe ist. Und da haben sich Leute überlegt, wie kann man das in so einer Art, also es gibt ja so diese sogenannten Rettergutorte, wenn Sie Rettergut im Bioladen kaufen, ist das sehr, sehr teuer und das meine ich auch nicht. Das ist jetzt etwas anderes, was ich kurz sagen wollte. Also es gibt Leute, die fahren zu konventionellen Läden, zu Bioläden und erfragen dort solche Waren ab und bekommen dann diese geschenkt und bringen die an bestimmte Orte, die ich Ihnen jetzt auch nicht näher sagen kann. Das kann man aber herausfinden, wo Kühlschränke aufgebaut worden sind, installiert worden sind. Dort werden diese abgelaufenen oder kurz vor dem Verfallsdatum stehenden Waren eingetan und man kann sie nehmen, ja?
Ja, es geht Ihnen also um Lebensmittelretter, in Anführungsstrichen, die Produkte kurz vor dem Verfallsdatum dann einsammeln?
Ja, aber an bestimmte Orte, wo Kühlschränke stehen, und das ist entweder der Nachbarschaft oder gewissen Gruppen bekannt. Und ich kann nur sagen, in dem Bezirk, wo ich wohne, hat sich eine Bibliothek, also eine Stadtteilbibliothek, offiziell diesem Gedanken angeschlossen und auch einen Kühlschrank hingestellt. Das muss natürlich alles den deutschen Hygiene und so weiter Maßstäben gerecht werden. Aber also man müsste da auch schauen, ob nicht auch ein ökologischer Fußabdruck dort eine berechtigte Existenz eben hat und nicht nur zu sehen, ja, das ist die eine Seite des kapitalistischen Warenmarktes. Ich finde, das darf nicht so auseinander dividiert werden, selbst wenn die Verlockung groß ist, mit Zahlen zu hantieren. Aber hier geht es um beides, ja, Menschen zu und es sind nicht nur Menschen,
genau,
die
es geht
haben.
Um konkrete Projekte vor Ort. Frau Kortlang, danke, dass Sie uns das geschildert haben, was Sie aus Berlin kennen, und ich gebe das nochmal an Frank Wasko von der Verbraucherzentrale NRW weiter. Das klingt so ein bisschen auch wie eine, ich sage mal, selbstorganisierte Tafel, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, das handelt sich um Foodsharing und ähnliche Organisationen, die also auch Lebensmitteltausch von Haushalten untereinander, aber auch überschüssige Lebensmittel aus dem Handel anbieten in sogenannten Fairteilern. Das sind genau diese Kühlschränke, wie gerade angesprochen, und da kann man sich kostenlos bedienen.
Ist aber kein Phänomen, was jetzt erst mit der hohen Inflation aufgekommen ist.
Nein, oder? Diese Organisation gibt es schon länger, mehr als 10 Jahre. Dann haben wir ja auf der anderen Seite noch die Tafeln, wo inzwischen ja 2 Millionen Bundesbürger auch ihre Ernährung sicherstellen, bei fast 1000 Tafeln, die in Deutschland Lebensmittel anbieten, die bei Herstellern oder im Handel, sind das einerseits Überschüsse, aber auch Obst und Gemüse, was nicht mehr so hübsch aussieht oder was auch nicht mehr so ganz frisch ist, das wird dann da eben angeboten.
Ich sage noch einmal herzlichen Dank nach Berlin an Frau Kortlang, die uns da ihre Erfahrungen geschildert hat. Und wir möchten weiterhin mit Ihnen diskutieren. Wir fragen, wo schränken Sie sich ein oder wo haben Sie Sparpotenzial entdeckt? Unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk: teurer Lebensalltag. Wie gehen Sie mit den hohen Preisen um? Und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen, uns auch anrufen. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und gleich nach den Nachrichten um 11 Uhr diskutieren wir an dieser Stelle weiter, genau zu unserem Thema.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Steigende Preise für Strom oder Benzin, für Lebensmittel oder Kleidung. Die hohe Inflation ist seit vielen Monaten eines der viel diskutierten Themen. Ja, etliche Menschen müssen sich im immer teurer werdenden Lebensalltag einschränken. Aber was bedeutet das ganz konkret für unser Kaufverhalten, in unserer Freizeit oder auch für einen möglichen Urlaub? Wie gehen wir mit den finanziellen Belastungen um? Und was kann man sich vielleicht trotz dieser hohen Inflation noch leisten? Wir möchten darüber diskutieren, sind gespannt, auch von Ihren Erfahrungen zu hören oder vielleicht auch mögliche Strategien kennenzulernen. Vielleicht haben Sie besondere Spartipps, clevere Einkaufsstrategien oder innovative Ideen, wie mit diesen gestiegenen Preisen umzugehen ist. Wir möchten gleich ein bisschen den Fokus richten hier auf Lösungen, auf solche Ideen. Aber zunächst einmal möchte ich noch eine Hörerin zu Wort kommen lassen, die uns eine E-Mail geschrieben hat. Sie schreibt uns: Ich bin knapp 50 Jahre und in unserer vierköpfigen Familie für den Einkauf der Lebensmittel zuständig. Ich kaufe heute die Produkte zu dem Preis, den sie ehemals gekostet haben, wenn sie jetzt in der Werbung sind. Ansonsten weiche ich auf Hausmarken aus. Das ist das Sparpotenzial, das ich habe, und ich gönne mir persönlich einfach keine Dinge mehr wie neue Kleidung und so weiter, schreibt uns eine Hörerin. Und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen, uns auch schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, oder Sie rufen uns an, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und wenn wir jetzt dann eben speziell nochmal auf Lösungsideen, auf mögliche, vielleicht auch tatsächlich politische Maßnahmen schauen. Sebastian Dolin ist in unserer Runde Professor für Volkswirtschaftslehre und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Energiepreise im Grunde so ein bisschen der Auslöser für vieles weitere waren oder die hohen Energiepreise Auslöser sind für vieles weitere, was daraus folgte in Sachen Inflation. Kann man also sagen, irgendwie politisch gesteuert oder alle politischen Anstrengungen darauf, die Energiepreise runterzukriegen und das senkt dann auch die Inflation? Ist es so einfach, Herr Dolin?
Nee, das sind zwei Punkte, die man im Kopf behalten müsste. Das erste ist, dass natürlich die Politik nicht einfach die Energiepreise setzen kann. Mhm. Das sind ja Weltmärkte und wir hatten tatsächlich jetzt eine gewisse Gasknappheit. Dadurch, dass die russischen Lieferanten schon vor der Invasion weniger Gas geliefert hatten. Und dann ist das eben nochmal mit dem Abschalten der Gaslieferungen und den Explosionen an den Pipelines verschärft worden. Das heißt, da kann die Politik eigentlich gar nicht so viel machen. Der zweite Punkt ist, dass ich ja jetzt auch, also wir sind jetzt in einem Punkt, wo eigentlich diese hohen Energiepreise sich schon durch alles mögliche andere durchfressen. Und da reicht es wahrscheinlich nicht mehr, die zu begrenzen. Die fallen ja ohnehin schon wieder. Also im Großmarkt, im Großhandel ist Energie schon wieder deutlich, deutlich billiger als vor einem halben Jahr.
Das heißt, man muss jetzt einfach warten, bis sozusagen diese nachschleppende Entwicklung dann auch in andere Bereiche übergreift.
Genau, oder? Man muss warten, nach dem Weg nach oben bei der Inflation hat es auch gedauert, bis die Großhandelspreise sich zunächst in dann den Verträgen bei den Haushalten umgesetzt haben und dann aber auch meinetwegen in den Brötchenpreisen, weil die Backenergie teurer geworden ist. Und auf dem Weg nach unten wird das auch eine Zeit lang dauern und wir glauben halt, dass wir da jetzt auf gutem Weg sind. Wir sehen das jetzt, dass die Inflation da nachlässt und wir glauben, dass sie bis zum Jahresende noch deutlich weiter nachlassen wird. Also da ist jetzt nicht politisch unbedingt notwendig, da noch viel zu machen. Sie haben aber eine andere Sache eben angesprochen und die muss natürlich schon passieren und das ist auf der Lohnseite. Mhm. Also natürlich brauchen wir jetzt gewisse Lohnerhöhungen und möglicherweise auch Inflationsausgleichszahlungen. Das machen in vielen Tarifverträgen jetzt auch angelegt, die dann eben helfen, die Kaufkraft zu sichern.
Und da komme ich nochmal auf die Mail, die uns Frau Welker geschrieben hat, aus der ich eben schon vorgelesen habe. Sie hat ja auch ganz deutlich geschrieben, dank Verdi gab es schrittweise Lohnerhöhungen in erheblichem Ausmaß. Wenn man sich zum Beispiel aber den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, vor gut einem Monat war das, anschaut, da ist ein großer Teil der Steigerung ja auch sozusagen der Inflationsausgleich erstmal. Also diese Einmalzahlung, die dann ja gar nicht langfristig wirkt, oder?
Naja, also erstens, diese Zahlungen wirken jetzt erstmal kurzfristig. Mhm. Und die sind halt so gestaltet, dass sie steuer- und abgabenfrei sind. Und das macht schon einen ziemlich großen Unterschied. Das heißt, wenn da 1.500 Euro gezahlt werden, kommen auch 1.500 Euro auf dem Konto der Beschäftigten an. Wenn wir das jetzt normal versteuert hätten und Sozialabgaben drauf gezahlt hätten, dann wäre ja, je nachdem wie hoch das Einkommen wäre, da kommt vielleicht die Hälfte oder möglicherweise sogar ein bisschen weniger davon an. Mhm. Also das ist wirklich, und unsere Berechnungen zeigen eben, dass in Tarifverträgen oder wenn das benutzt wird, wenn diese Inflationsausgleichszahlung benutzt wird, das bei vielen Konstellationen dazu führen kann, dass dieses Jahr die Kaufkraft relativ zu 2021 dann wiederhergestellt ist. Mhm. Also das ist schon, während wenn man das über normale Tariferhöhungen machen würde, dann bleibt noch eine relativ große Lücke von 2-3%.
Wobei also in einer Studie, die aus Ihrem Haus kommt, vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, dass die staatlichen Entlastungen zwar eine stabilisierende Wirkung auf Kaufkraft der allermeisten Haushalte, insbesondere im unteren Einkommensbereich, haben, aber dann, Zitat, schreiben Sie, zugleich ist die Inflation vor allem durch die Energie- und Lebensmittelpreisschocks so massiv über das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank hinausgeschossen, zur Erinnerung, das sind 2% eigentlich, so weit hinausgeschossen, dass für die meisten Haushalte auch 2023 eine spürbare Kaufkraftlücke im Vergleich zu 2021 bleibt.
Genau, das ist das, was ich auch gesagt habe, was wir auch berechnet haben, dass also für die meisten Haushalte noch irgendwo zwischen 2, 2,5, 3 ein bisschen mehr Prozent Kaufkraftlücke bleibt. Aber was ich gerade sagte, wenn das gut gestaltet ist und die Inflationsausgleichsprämie gut genutzt wird, dann kann man das auf fast null drücken. Mhm. Das heißt, diese Tarifabschlüsse, die das jetzt genutzt haben, das sind durchaus sinnvolle und gute Tarifabschlüsse. Dann ist halt nur die Frage, was kommt danach, weil wie ist danach der Anschluss? Aber viele der Tarifverträge zahlen ja jetzt auch die Inflationsausgleichsprämien, also jetzt, wo es besonders wehtut, und haben dann weiter später in der Laufzeit auch tatsächlich Tabellenerhöhungen drin. Und im nächsten Jahr sind jetzt auch schon ein paar Lohnerhöhungen angelegt in diesen Abschlüssen. Da werden die Löhne noch mal stärker steigen und wir sehen, dass sie, oder nach unserer Prognose, werden die Löhne stärker steigen als die Inflation. Das heißt, die Kaufkraft wird dann sich allmählich auch nächstes Jahr wieder erholen und hoffentlich dann auch 2025 sich weiter erholen.
Sagt der Professor für Volkswirtschaftslehre Sebastian Dolin. Wenn ich noch mal Frank Wasko anspreche von der Verbraucherzentrale NRW, das sind ja unter anderem auch politische Maßnahmen gewesen, dass man zum Beispiel 3.000 Euro, die dann als Einmalzahlung zum Beispiel jetzt im öffentlichen Dienst als Inflationsausgleich gezahlt werden, dass man die Abgaben frei gemacht hat. Es gibt eben die anderen politischen Maßnahmen, dass man zum Beispiel so etwas hat jetzt wie das, es war das 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr, jetzt das Deutschland-Ticket, andere Maßnahmen, zum Beispiel auch Erhöhung des Kindergeldes, dass es solche politischen Maßnahmen gibt, mit denen etwas aufgefangen werden soll. Wenn Sie an die Leute denken, die bei Ihnen in der Verbraucherzentrale ankommen, merken Sie, dass das dann tatsächlich auch etwas bewirkt?
Eher weniger, weil die eher sauer sind darüber, dass man sagt, okay, wir kümmern uns um Tankrabatte und wie wir günstig weiter Auto fahren können. Und es ist ja sicherlich gut, dass wir eine Gas- und Strompreisbremse haben. Aber ich stehe jeden Tag im Supermarkt und bekomme einen Bon, der völlig unverständlich ist. Und ich bekomme weder aus der Politik noch sonst wo Antworten her. Und deswegen genau ist es unsere Aufgabe und sehen wir es als unsere Aufgabe, in Marktchecks zu gucken, was sind eigentlich die Strategien von Handel und Unternehmen. Wir haben ja schon über die Preiserhöhung gesprochen, auch über unangemessene, aber es gibt eben auch andere Methoden oder Strategien, die gerade angewendet werden.
Versteckte Preiserhöhungen?
Genau, wir erleben gerade ganz viele Lebensmittelverpackungen, die kleiner gemacht werden, denen man nicht ansieht, dass der Inhalt geringer ist, wo es eigentlich nur das gibt, die Grundpreisangabe am Regal zu beachten. Das ist leider der Preis, der so klein ist, dass man ihn in der Regel am Regal auch nicht lesen kann. Oder aber sogar das...
Das ist ja dieser Preis, wo ausgewiesen ist, was das pro Kilo dann kostet oder pro 100 Gramm.
Genau, also wenn Sie zum Beispiel Margarine haben und die Füllmenge war bisher 500 Gramm, sie ist 400 Gramm und Sie sehen das ja der Verpackung mehr oder minder gar nicht mehr an und die Verbraucher sind aber gewohnt, dass das 500 Gramm sind, dann haben sie einfach da alleine durch die geringere Füllmenge 20% Preiserhöhung und dann wird die Margarine auch noch teurer, um dieses Beispiel mal zu bemühen. Und dann gibt es eben auch noch die Strategie, teure Rohstoffe gegen günstigere einzutauschen. Also ich sag mal, gerade um bei dem Beispiel der Margarine zu bleiben, eben teures Rapsöl durch mehr Wasser zu ersetzen und man im Grunde genommen dann ein minderwertigeres Produkt bekommt für den gleichen Preis. Und das sind einfach Strategien, die Verbraucherinnen nicht erkennen können. Und das muss eigentlich im Prinzip verfolgt werden, aber ist juristisch nicht handhabbar.
Und das sind Strategien, die Sie feststellen bei den Erzeugern von Lebensmitteln oder den Produzenten?
Ja, das trifft ja sowohl den Handel mit den Eigenmarken als auch die Hersteller mit den Markenprodukten. Das war früher eher die Ausnahme, das waren Einzelfälle. Und jetzt sehen wir darin aber schon eine Systematik, dass das sich über das fast gesamte Lebensmittelsortiment ausbreitet.
Weil wir jetzt gerade in dieser Sendung auch noch über die Lösungen sprechen wollen. Und wir sind auf der politischen Ebene. Wir haben über Maßnahmen gesprochen. Zum einen eben, dass zum Beispiel ein Inflationsausgleich gezahlt werden kann, der, ich habe es gesagt, dann nicht belastet wird von Abgaben. Sie haben den Tankrabatt angesprochen, Deutschland-Ticket und so weiter. Das heißt, es gibt da einiges, die Strompreisbremse. Und das wäre jetzt auch eigentlich eine Forderung von Ihnen, Herr Wasko, an die Politik, dass man auch da eingreift. Ich stelle mir das schwierig vor, gerade bei diesen versteckten Lohnerhöhungen. Das sind ja betriebswirtschaftliche Entscheidungen von Handelskonzernen oder von Herstellern von Lebensmitteln. Wie kann man da politisch eingreifen?
Ja, wir haben ja nicht mal die Grundlagen. Das Problem ist ja, dass Mitnahmeeffekte ja nur dann festgestellt werden können, wenn wir auch die Lebensmittelpreise von konkreten Produkten, von allen konkreten Produkten tatsächlich dokumentieren würden. Das ist jetzt keine große Herausforderung, weil wir haben digitale Kassensysteme, wir haben ERN-Code auf jedem Produkt, wir haben digitale Warensysteme, aber wir haben die politischen Voraussetzungen, nicht diese Daten zu bekommen. Die werden uns die Hersteller und Händler nicht geben. Aber das wäre die Voraussetzung und überhaupt im Einzelfall mal zu schauen, warum ist eigentlich zum Beispiel der Zucker gerade um 70% teurer? Ist das wirklich gerechtfertigt? Aber diese Betrachtungen kann man nicht machen, wenn man über diese Preise nicht verfügt und nur Durchschnittspreise sozusagen nimmt. Die haben auch ihre Berechtigung, aber die helfen dem Verbraucherschutz nicht weiter.
So wie das Statistische Bundesamt tut mit solchen Durchschnittswerten, das haben wir ja zu Beginn dieser Sendung ja gehört und besprochen. Sie machen das ja teilweise mit Ihrem Marktcheck bei der Verbraucherzentrale NRW. Welche Verwerfungen sind Ihnen da aufgefallen?
Naja, in erster Linie geht es uns erstmal darum, inwieweit lohnt es sich für Verbraucherinnen tatsächlich Preisvergleiche anzustellen. Und da stellen wir einfach fest, dass die Preisspannen bei vergleichbaren Lebensmitteln, und da gucken wir jetzt bei Grundnahrungsmitteln sozusagen hin, haben wir 19 Grundnahrungsmittel ausgesucht des täglichen Bedarfs und festgestellt, dass die Preisspannen so groß sind wie noch nie. Also es macht total Sinn für Verbraucherinnen, auf die Preise zu schauen. Ich sag mal so ein Beispiel, Kartoffeln als ein Grundnahrungsmittel mit einer Preisspanne von 450%. Das heißt, wenn ich an der richtigen Stelle kaufe, kann ich durchaus richtig viel Geld sparen. Und das sind wirklich Basisprodukte. Hier geht es nicht um Bio-Kartoffeln, hier geht es nicht um fair gehandelte Produkte oder sonst was.
Sondern das heißt, da kosten die Kartoffeln in dem einen Supermarkt mehr als das Vierfache im Vergleich zum anderen.
Ja, und das erleben wir bei Spaghetti, das erleben wir bei Blumenkohl. Und ich sag mal, um die niedrigste Spanne mal so als Beispiel zu sagen, selbst bei Hähnchen, Brustfilet, liegt es bei 70% die Preisspanne. Selbst bei dem Produkt, was die geringste Preisspanne hat, macht es Sinn, den Preis zu vergleichen.
Frank Vasco von der Verbraucherzentrale NRW, danke dafür, danke auch für diese Schilderungen. Uns hat Karin Wollersen aus Bremen angerufen und die möchte ich ganz herzlich begrüßen.
Ja, hallo.
Und guten Morgen und ganz herzlich begrüßen und nach ihren Möglichkeiten fragen. Schränken Sie sich ein oder haben Sie Einsparpotenzial irgendwo?
Also ich bin Rentnerin, also und ich bin auch also verwitwet. Ich muss natürlich auf den Preis achten, das ist ganz klar. Ich weiß es aus dem Freundeskreis und auch also meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, dass viele, viele Rentner und Rentnerinnen absolut zu knapsen haben. Und wir total unglücklich sind, dass die Rentenerhöhung jetzt so gering ausfällt, dass da in keiner Weise der Inflationsausgleich also in irgendeiner Form ausgeglichen ist. Und wir wissen überhaupt gar nicht, also viele wissen überhaupt gar nicht, wie sie demnächst über die Runden kommen sollen. Denn an Heizkosten können wir nichts machen, an Stromkosten können wir auch nichts groß machen. Und die Mieten sind sehr, sehr hoch. Und wir reden also hier jetzt von Menschen, die Kleinverdiener waren, ja, und die immer überall über den Satz liegen. Und jetzt werden sie auch noch, also mit dieser Rentenerhöhung, die jetzt ansteht, auf den Arm genommen. Ich selber auch. Ich habe noch einen Minijob und habe jetzt also die Mitteilung bekommen, dass ich noch 100 Euro weniger bekomme als letztes Jahr, weil alles voll angerechnet wird. Also ich bin total sauer und ich weiß, also wenn das langfristig jetzt so weitergeht mit diesen Preiserhöhungen, dann weiß ich nicht, also wie man da noch über die Runden kommen soll. Das geht einfach nicht.
Ich möchte das zunächst mal weitergeben an Sebastian Dolin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Herr Dolin, weil wir ja eben schon über die Löhne gesprochen haben, über die Tarifabschlüsse und inwieweit es jetzt auch aktuell einen Reallohnverlust gibt, darf man die Rentner da nicht vergessen, oder?
Na, bei uns ist das System ja so, dass die Rentenerhöhungen nachlaufend an, so grob gesagt, an die Lohnentwicklung gekoppelt ist. Das heißt, die Rentenerhöhungen, die man jetzt hat, die haben damit zu tun, wie in den vergangenen Jahren die Löhne erhöht worden sind. Und das ist natürlich jetzt in dieser Situation schon ein gewisses Problem.
Das heißt, Frau Wollersen muss jetzt einfach warten, bis sozusagen die jetzt höheren Tarifabschlüsse sich dann irgendwann auswirken
auf die Rente. Genau, die werden sich später auswirken. Nur der Ratschlag, einfach zu warten, ist natürlich ein bisschen wohlfeil, weil in der Zeit muss sie ja Lebensmittel einkaufen.
Klar, absolut,
ja, und da fehlt einfach ein Jahr dazwischen. Und das ist dann, das ist ein bisschen das, worauf wir immer hinweisen. Also einerseits, das hört sich so an, als gehört sie zu den Haushalten, die eben über der Transfergrenze sind. Das heißt, die kriegen jetzt nicht die Kosten der Unterkunft erstattet, aber eben nicht wirklich gut verdienen. Und das sind die, die am härtesten von der Inflation getroffen sind. Und das sind aber auch gleichzeitig Haushalte, die oft nicht die Ersparnis haben, um dann einfach mal ein Jahr lang mehr auszugeben und zu hoffen, dass es sich hinterher wieder ausmendelt. Man muss bei den Renten natürlich auch eine Sache sagen, die sind dafür in den vergangenen Jahren, in der Corona-Zeit, relativ kräftig gestiegen, als die Preissteigerungen sehr niedrig waren. Das hat mit diesem Nachlaufen zu tun. Das ist da schon ein gewisses Problem dann.
Nun ist die Frage, weil wir eben über diesen Inflationsausgleich gesprochen haben, der ja frei ist von Abgaben, zählt. Und Sie haben, Herr Dolin, vorgerechnet, dass dadurch eine gute Lücke oder ein Gutteil der Lücke zu füllen ist in der bei den Reallohnverlusten. Zählt das denn für die Rente auch mit rein? Oder sind dann die Rentner da die Gekniffenen?
Nee, die Rentnerinnen und Rentner kriegen das natürlich nicht, weil das ist ja eine Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und das ist auch nicht sozialversicherungspflichtig, das heißt, das geht auch nicht in die Berechnung der
Rentenerhöhung. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben an der Stelle was davon und sie haben erklärt, wie diese Lücke dadurch kleiner wird, aber die Rentnerinnen und Rentner dann nicht.
Wir wissen aber auch noch nicht genau, also im Prinzip haben Sie recht, aber wir wissen auch nicht genau, wer alles davon was hat, weil wir haben jetzt von ein paar großen Tarifverträgen geredet, aber man muss ja dazu sein, zusagen, dass wir auch viele Menschen in Deutschland haben, die nicht oder nicht tarifgebundenen Unternehmen arbeiten. Mhm. Und ob die jetzt davon was abkriegen, das weiß man gar nicht. Das ist dann so ein bisschen nach Gutdünken der Arbeitgeber oder es hängt dann vom Gutdünken der Arbeitgeber ab. Also da ist auch noch ein gewisses Problem. Also es ist ja nicht so, dass man einfach sagen kann, ich möchte jetzt gerne eine Inflationsausgleichsprämie haben und dann kriege ich die, sondern das hängt von dem Unternehmen ab.
Frau Wollersen in Bremen, das ist für Sie natürlich ernüchternd, wenn Sie wissen, das dauert dann eben noch ein bisschen mit der Rentenerhöhung, bis das nachlaufend ist im Vergleich zu den Tariflöhnen.
Das geht eigentlich überhaupt nicht, das muss man einfach mal so sagen. Also überall wird mal eben schnell ein Programm aufgelegt für Elektroautos und was weiß ich nicht alles, ja. Aber man vergisst einen Teil der Bevölkerung einfach. Wir werden total ausgeblendet. Und ich spreche von den Rentnern, die eine kleine oder ein bisschen höhere Rente haben, aber keine große Rente haben, ja. Und wenn sie 800 Euro warm an Miete bezahlen sollen, dann ist die Rente aufgefressen und da nützt es mir nichts, in der Hoffnung zu leben, dass ich dann in einem Jahr vielleicht dann anstatt 4% mal gerade 6% kriege oder sowas. Das geht einfach so nicht. Und da muss ich sagen, bin ich auch total verärgert. Und wir wissen einfach auch nicht mehr, was wir machen sollen. Wir können wahrscheinlich nur unsere Stimme entsprechend in Zukunft abgeben, ja, also bei den Wahlen. Mehr bleibt uns ja nicht über. Wir haben keinen, der uns vertritt. Und wenn Hubertus Heil von einer satten Rentenerhöhung spricht, das stimmt in keiner Weise. Da fühle ich mich total auf den Arm genommen. Und ich habe für meine Rente gearbeitet. Das ist nicht irgendetwas, was mir geschenkt wird, ja, sondern ich habe dafür gearbeitet. Das steht mir zu.
Frau Wollersen, danke für Ihren Anruf und dem Ärger haben Sie hier Luft gemacht, das war deutlich zu hören. Danke, dass Sie uns das geschildert haben. Frank Wasko, wenn Sie bei der Verbraucherzentrale NRW Menschen beraten, Menschen, die zu Ihnen kommen, wir haben jetzt von Frau Wollersen gehört, dass es eben auch Ihre Altersgruppe da insbesondere betrifft, die Rentnerinnen und Rentner. Haben Sie einen Überblick, über welche Altersgruppen reden wir besonders, die bei Ihnen zum Beispiel auch Hilfe in Anspruch nehmen oder beziehungsweise nach Beratung fragen?
Das ist schon sehr unterschiedlich. Ich sag mal, tendenziell haben wir eher Menschen über 40, aber wir dürfen auch nicht ausblenden, dass Studierende zum Beispiel auch zu dieser Gruppe gehören, die im Grunde genommen sehr nah an der Ernährungsarmut sind. Also das zieht sich ja im Grunde genommen über alle Bevölkerungsgruppen. Oder denken Sie an einen Doppeltverdienerhaushalt, die kein großes Gehalt haben, aber zwei Kinder, die haben auch genau das gleiche Problem. Also die werden so, wenn sie jetzt nicht gerade in einem tarifgebundenen Betrieb arbeiten, dann kriegen die eher tendenziell gar nichts obendrauf. Und da gibt es doch viele Lücken im System und wenn man über die gesamte Bevölkerung guckt, dann ist das keineswegs systematisch abgedeckt, dass in irgendeiner Weise überhaupt was für Inflationsausgleich gezahlt wird. Und das ist natürlich einfach auch mal systematisch anzugucken und nicht immer einfach nur nach bestimmten Gruppen. Und das mit Sonderzahlungen zu erledigen, ist auch in vielen Bereichen ein echtes Problem. Beim Bürgergeld müsste es eigentlich im Prinzip auch an die Inflation gekoppelt werden. Es hat 53 Euro mehr gegeben zum letzten Jahreswechsel, aber das ist eigentlich im vergangenen Jahr durch Inflation und Preisteuerung aufgefressen.
Herr Dulin, die Frage nochmal auch an Sie. Gibt es einen Überblick, welche Altersgruppen jetzt auch ganz besonders betroffen sind von dieser Inflationsentwicklung?
Also wir haben da jetzt keinen direkten Überblick, aber ich würde schon vermuten, dass bei den Rentnerinnen und Rentnern tatsächlich da eine größere Gruppe ist, weil wir wissen auch, dass es dort viele Menschen gibt, die eigentlich Anspruch auf Grundsicherung hätten, aber das nicht beantragen und nicht in Anspruch nehmen und ansonsten halt Familien mit geringen bis mittleren Einkommen und die sind dann natürlich eher tendenziell jünger.
Und für welche Gruppen wurde jetzt viel gemacht? Wir haben über die politischen Maßnahmen eben gesprochen. Welche Gruppen profitieren da jetzt von diesen 3.000 Euro, vom Deutschlandticket, von anderen Leistungen? Tankrabatt ist, stelle ich mir vor, etwas, wo jeder etwas von hatte. Oder das Deutschlandticket kann sich auch jeder kaufen. Aber kann man da irgendwie klassifizieren? Das betrifft dann eben eher die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist eher etwas für die Rentnerinnen und Rentner. Das ist was für die Jüngeren, vielleicht für die Studierenden.
Also wir hatten in unseren Studien, waren wir eigentlich zum Schluss gekommen, dass das die staatlichen Maßnahmen relativ ausgeglichen waren und auch halbwegs zielgenau. Das Problem ist, dass die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger ohnehin eigentlich zu wenig haben und in der Armutsgefährdung leben. Da ist was ausgeglichen worden, aber das ist ein grundsätzliches strukturelles Problem. Aber es ist schon, da war es schon relativ zielgenau. Wir wissen ehrlich gesagt nicht genau, wer jetzt die Inflationsausgleichsprämien bekommt und wer nicht. Das hat damit zu tun, wir kennen natürlich ein paar der Tarifverträge, aber wir wissen eben nicht, was in dem ganzen Rest der Wirtschaft passiert.
Das hängt dann von Tarifverträgen einerseits, aber auch von sozusagen betrieblichen Vereinbarungen andererseits ab.
Ja, betriebliche Vereinbarungen, oder es gibt ja auch kleinere Betriebe, wo quasi der Inhaber bei familiengeführten Unternehmen einfach ja den Lohn festlegt und die Beschäftigten können dann gehen oder können auch da bleiben. Also gibt es ja oft auch noch nicht mal einen Betriebsrat. Und das ist gar kein so kleiner Teil der Wirtschaft. Und da wissen wir einfach reichlich wenig drüber. Und ich glaube auch, das Statistische Bundesamt hat da noch keine Informationen drüber, wie viel dann davon die Inflationsausgleichsprämie bekommen. Also da muss man, glaube ich, noch auf Zahlen warten. Tendenziell würde ich aber vermuten, dass die Menschen, die ohnehin nicht so gut aufgestellt sind, weil das dann auch etwas prekärere Jobs sind, dass die da eher leer ausgehen werden.
Zu Beginn dieser Sendung habe ich gefragt, ob Zeit für Entwarnung ist angesichts der aktuellen Inflationszahlen. Herr Dulin, wie lange reden wir noch über dieses Thema als ein drängendes?
Also ich würde vermuten, dass wir noch mindestens den Rest dieses Jahres darüber reden werden und dass sich das vielleicht langsam im Laufe 2024 ausmändeln wird. Aber bis dahin wird das noch ein Thema bleiben. Und die Fragen, die da drunter liegen, also wer hat eigentlich keine Ersparnisse, wer ist armutsgefährdet und ist darum bei solchen Schocks einfach besonders verwundbar, das wird uns einfach noch lange erhalten bleiben. Denn mit dem Klimawandel wird man davon ausgehen müssen, dass es doch gewisse Schocks auf die Preise auch häufiger gibt. Also wenn dann mal eine Ernte ausfällt, dann haben wir vielleicht keinen Energiepreisschock, aber wieder einen Lebensmittelpreisschock. Und da wird sich die Gesellschaft noch überlegen müssen, wie wir damit umgehen.
Und das dann ein Thema für eine der kommenden Sendungen hier im Deutschlandfunk. Für heute haben wir erstmal über den teuren Lebensalltag gesprochen und gefragt, wie gehen Sie mit den hohen Preisen um? Ich danke ganz herzlich, wir haben ihn gerade gehört, Sebastian Dulin, Professor für Volkswirtschaftslehre und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und ich danke auch Frank Wasko hier bei mir im Studio, Lebensmittelexperte der Verbraucherzentrale NRW. Er ist Teamleiter Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit im Bereich Ernährung und Umwelt. Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Hier geht es jetzt gleich weiter mit unserer Sendung Umwelt und Verbraucher mit meiner Kollegin Britta Fecke. Am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und dann ein hoffentlich schönes Wochenende.